Bewegt mich seit zig Jahren. Immer wieder kommt er mir in die Hände und immer wieder stärkt er mich und immer wieder tröstet er mich. Weil das ist das Besondere bei unserem Gott. Gott ist ein Gott, der sieht. Und interessant, wenn ihr in die Bibel reinguckt, dann ist das gar nichts Besonderes für die Leute der Bibel. Also da heißt, also sollte der, der das Auge gemacht hat, sollte er nicht sehen? Ich habe euch so ein Bild gemacht, das ist ja wirklich ein Kunstwerk, gell? Unsere Auge. Wir beschäftigen uns in der Regel ja nicht damit. Man beschäftigt sich nur damit, wenn man nicht mehr so gut sieht, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat. Aber was Kompliziertes geschehen muss, dass wir dann wirklich was sehen, dass wir was wahrnehmen, ist das Besondere. Und die Schreiber der Bibel haben gesagt, das ist doch gar keine Frage, dass Gott sieht. Er hat die Augen geschaffen, dann ist er auch der, der sieht. Und das ist der große Unterschied zu den Götzen in dieser Welt. Götzenkritik im Alten Testament sagt, das ist das Problem. Sie haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht, Hände und greifen nicht. Also all das, wo man sie braucht, all das haben sie nicht, all das ist nicht gegeben. Beim Schöpfer der Welt ist es ganz anders. Er sieht uns, er nimmt uns wahr und er weiß sogar, was in uns drin ist. Ich möchte euch sehr zum Bibelstudium ermutigen. Ich habe schon im letzten Jahr, als ich das vorbereitet habe, mich intensiv nochmal damit beschäftigt, wer ist dieser Gott, der uns sieht, was sieht er? Und wen sieht er in besonderer Weise? Wenn er mit den Fragen dran geht, wird er da ganz, ganz viel Interessantes finden. Im Alten Testament immer wieder das Feststellen, Gott sieht uns. Und im Neuen Testament nochmal in ganz besonderer Weise bei Jesus ausgedrückt. Gell? Jesus geht durch Jericho und er sieht den Zachäus auf dem Baum. Er sieht ihn, er nimmt ihn wahr. Aber er sieht nicht nur den Zachäus auf dem Baum, den haben die anderen ja dann auch wahrgenommen, als sie hochgeguckt haben, sondern er sieht die Sehnsucht da drin und sagt, komm runter, ich muss es mit dir zu tun haben. Oder Jesus geht an den Zoll, heißt Matthäus 9, und dann sieht er diesen Levi am Zoll sitzen. Und da ist ein ganz interessantes Wort genommen, das heißt eigentlich, er sieht hinter die Fassade. Er sieht jetzt nicht nur den Zöllner Levi, der die anderen abschröpft, sondern er sieht hinter dieser Fassade, sieht die Sehnsucht und sieht all die Leere in seinem Herzen. Und dann liest er ihm nicht die Leviten, sondern er lädt ihn ein, komm, geh mit mir, folge mir nach. Und als Jesus die Menschenmenge sieht, dann heißt von ihm, es dreht ihm das Herz um. Also sieht, wie orientierungslos, wie hoffnungslos und wie ziellos die Menschen sind. Eine der Bibelstellen, die mich persönlich immer wieder neu bewegt. Weil ich denke, ich wünsche mir auch diesen Blick von Jesus. Diesen Blick von Jesus für unsere Zeit, wo so viel orientierungslos ist, so viel hoffnungslos ist, so viel Hilflosigkeit zu sehen ist. Und manchmal ist es ja so, dass wir frommen Leute ja manchmal nur den Kopf schütteln. Aber bei Jesus heißt, ihm dreht es das Herz um. Als er sieht, als er es wahrnimmt, es macht was mit ihm. Und im Blick auf uns Menschen heißt dann, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. So hat der Psalmbeter das begeistert festgestellt. Also, ich habe mir noch mal so überlegt, anders wie ein Schiedsrichter beim Fußballspiel braucht Gott keinen Videobeweis, sondern er sieht alles genau. Er weiß um alles. Unbestechlich nimmt er wahr, was ist. Aber wenn man es unter dem Aspekt sieht, Gott sieht mein Leben unbestechlich und sieht alles, sieht ganz tief rein, dann kann das ja auch einem Angst machen. dann hat es ja fast ein bisschen was mit zu tun wie ein Überwachungsstaat, wo alles wahrgenommen wird, wo man nichts tun kann, ohne dass es registriert wird, wo man keine Geheimnisse mehr haben kann. Interessant ist ja, wenn die Bibel es beschreibt, dass Gott uns sieht, dass es dann darum geht, Gott sieht uns wie eine Mutter, die fürsorglich den Blick auf ihre Kinder richtet. Also wir haben in Bad Cannstatt viele Jahre im vierten Stock gewohnt und als unsere Kinder, unsere Mädels noch klein waren, da war ich schon ihr Favorit so. Aber es gab immer einen Tag in der Woche, wo meine Favoritenrolle bedroht war. Das war der Tag, wenn die Müllabfuhr kam. Müllabfuhr, die Leute mit diesen Kluften da, die haben sie immer besonders begeistert. Und einmal ist unsere Große dann auf dem Fenstersims gesessen, wie gesagt im vierten Stock, das Fenster offen gehabt, der eine Fuß raus und mit dem anderen Fuß noch drin. Und die Waldorf hat mir es dann erzählt, als ich heimgekommen bin, da ist ja das Blut in den Adern gestockt. Zu sehen, wie das Kind vielleicht abstürzen könnte. Und dann aber überlegt, Mensch, wie lock ich sie jetzt rein? Wenn man jetzt einen Schrei loslässt, dann fliegt sie ja ganz raus. Und da hat das funktioniert, was zum Glück bei vielen Kindern funktioniert. Sie hat Gummibärchen hingehalten. Und die Gummibärchen haben sie reingelockt. Das ist für mich so ein Bild dafür. Wenn Gott uns sieht, auch wenn er sieht, wie wir ja, in der Gefahr sind, abzustürzen, dann sieht er uns mit den Augen der fürsorgenden Liebe. Er sieht uns wie ein Vater. Gleichnis im verlorenen Sohn hat das Jesus deutlich gemacht. Der Vater, der schon lange wartet, der den Kerle von Weitem kommen sieht, der ihm entgegenläuft, der die Arme ausbreitet und der den stinkenden Kerle in die Arme nimmt. So müssen wir uns das vorstellen, wenn es heißt, Gott sieht. Deswegen bin ich so begeistert von der Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine tröstliche Zusage. Und ich finde eine tröstliche Zusage besonders doch auch für unsere Zeit, in der wir leben. Also ich weiß nicht, ob man eine bessere Jahreslosung aussuchen können. Die wird ja immer 4 Jahre im Voraus ausgesucht. Vom Gremium, von, ich glaube, 30 Werken. Jeder darf einen Vorschlag machen und aus den Vorschlägen werden dann ein paar rausgesucht und dann wählt man alle miteinander die Jahreslosung. In 4 Jahre immer im Voraus. Ich habe jetzt heute Morgen an einem Artikel gearbeitet für die Jahreslosung 24. Den sollte jetzt eigentlich am Ende Januar schon abgegeben haben, aber es klappt jetzt dann. Ja, ich kann dann jetzt abgeben. Soweit im Voraus ist das alles immer schon klar. Also, das hat mich so begeistert, das zu sehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das zu hören mitten in die Verunsicherung und die Umbrüche und Veränderungen unserer Welt hinein. Die neue Jahreslosung zählt von einer jungen Frau vor mehreren tausend Jahren. Eine einfache Magd aus Ägypten, die das erlebt hat, überraschend erlebt hat. Sie hat mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass sie entdeckt, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und da denke ich mir, das ist so schön, gell? Dass Gott immer wieder Leute überrascht und hoffentlich auch uns immer wieder überrascht unter dem Aspekt, hey, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich habe mir für mich überlegt, es gibt eine große Überschrift, die man über das Leben dieser Hagar, so hat diese Frau geheißen, die man drüber stellen könnte, der Herr ist hoch und erhaben und sieht auf den Niedrigen. Ich finde, das ist wie so die ideale Überschrift darüber. Das ist so. Der Herr ist hoch und erhaben, der steht über allem, er ist ganz oben, aber sein Herz schlägt für die, die ganz unten sind. Das macht diesen Gott der Bibel aus. Hagar, so heißt sie, und übersetzt heißt es die Fremde. Kein einladender Name, oder? Wenn man einen Namen hat, die Fremde, und dann auch in der Fremde ist, sich in der Fremde fremd vorkommt und da so viel Not auch erlebt. Es ist gar nicht klar, wie die Hagar in den Clan von dem Abraham kam. Manche Ausleger denken, wahrscheinlich war es so, als der Abraham diese eigene Tour mal nach Ägypten gemacht hat und der Pharao nur noch wollte, dass der so schnell wie möglich wieder verschwindet, dann heißt ja, dass der ihn beschenkt hat. Und manche der Ausleger denken, wahrscheinlich war die Magd so eine Dreingabe, die er mitgegeben hat, dass der Abraham sich wieder auf den Weg macht, dass das ganze Elend nicht mehr weiter seinen Lauf macht. Die Geschichte ist uralt und ich finde trotzdem so hochaktuell. Hagar ist am Ende und kann nicht mehr. Die letzte Demütigung ihrer Herrin, die hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und jetzt ist er unterwegs auf dem Weg, voraussichtlich, so kann man es annehmen, nach Ägypten. Zurück in die alte Heimat, nicht mehr in der Fremde sein. Sie macht Stopp an einem Brunnen, und in der Wüste ist ein Brunnen immer ein Ort der Hoffnung. Der Hoffnung und des Lebens. Aber für die Hagar ist der Ort der Hoffnung und des Lebens nur eine Zwischenstation der Verzweiflung. Aber genau an diesem Ort hat sie diese lebensentscheidende Begegnung. In der Situation begegnet Gott ihr und nimmt diese davongelaufene Magd wahr. Im Bote Gottes spricht sie ganz persönlich an: Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und interessant, auf die erste Frage hat sie die Antwort parat: Wo kommst du her? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarah. Aber wo willst du hin? Das weiß sie selber nicht. Das ist selber offen. Da ist alles ein großes Fragezeichen. Aber jetzt gucken wir so ein bisschen auf die Vorgeschichte, weil das ist wichtig. Immer das, was sich heute abspielt, hat ja seine Vorgeschichte. Das ist immer so. Auch bei den biblischen Berichten. Gott hat sich vorgenommen, mit Abraham und Sarah Geschichte zu schreiben. Das war seine Entscheidung. Und das ist ja immer so. Gott entscheidet sich, mit uns Geschichte zu schreiben. Und sein Versprechen an diese beiden war, dass sie ein großes Volk werden sollen. Dass Gott sie segnen wird und dass sie zum Segen für alle Völker werden sollen. Und dass sie ein großes Volk werden sollen. Es gibt ganz verschiedene Bilder, die gebraucht werden. Eines Bild, was Gott ihnen verspricht: Das Volk soll so zahlreich werden wie der Sand am Meer. Ich weiß nicht, ob ihr mal angefangen habt, so eine Handvoll Sandkörner zu zählen. Das ist unfasslich. So, eine tolle Verheißung, aber die beiden waren schon alt und jetzt sind sie noch älter geworden und die Erfüllung ist so unwahrscheinlich wie nur irgendwas. Und ich kann mir vorstellen, wie bei den beiden jetzt die Frage hochkommt: Haben wir Gott falsch verstanden? Oder müssen wir jetzt noch was tun? Auf jeden Fall kommt die Sarah auf eine für uns, in unseren Augen, abwegige Idee. Der damaligen Zeit war es wohl gar nicht so abwegig, wie man in den alten Dokumenten finden kann. Sie sagt Abraham: Nimm doch meine Magd Hagar, schlaf mit ihr, und wenn die ein Kind bekommt, dann soll das als mein Kind gelten. Dann kann Gott seine Geschichte mit diesem Kind weiterführen. Und der Abraham, der macht einfach mit. Leihmutterschaft würden wir es heute vielleicht nennen. Ich finde, eine elende Geschichte, oder? Wenn man sich in die Rolle dieser jungen Frau versetzt. Ein 85-Jähriger steigt mit ihr ins Bett. Und dann wird sie wirklich schwanger. Das geschieht. Aber je mehr sie schwanger wird, desto mehr Probleme gibt's. In dieser Dreieckskonstellation hat sich ja jetzt eine Sache entscheidend verschoben. Die Hagar ist plötzlich die, die angeben kann. In dem Maß, wie ihr Bauch wächst, wächst auch ihr Selbstvertrauen, weil sie sagen kann, du hast kein Kind gekriegt, ich krieg's Kind vom Abraham. Also es lag nicht an ihm. Wenn, dann lag's an dir. Und so spielt sich das jetzt hoch. Und irgendwann reißt der Sarah der Kragen und sie sagt dem Abraham, hey, jetzt hab ich dir die Magd gegeben und jetzt kommt sowas. Tu was. Und der Abraham, der sagt, es ist deine Magd, mach du mit ihr, was du willst. Und das macht die Sarah. Sie spielt ihre Macht aus. Sie demütigt die Hagar, wo es nur irgend geht. Sie piekst sie bis auf den letzten Blutstropfen. Und die kann nicht mehr. Die läuft einfach davon. Das war die Vorgeschichte. Und wenn wir das nächste angucken, dann ist das Besondere, diese verzweifelte und verbitterte Frau, die nur noch davonlaufen kann, die wird plötzlich beim Namen gerufen. Hagar. Gott spricht mit ihr. Für Gott ist sie nicht nur eine Nummer. Und zum Glück ist das ja auch bei uns so. Gott nennt uns immer mit Namen, spricht uns persönlich an. Das Interessante, die Hagar war die erste Frau in der Bibel, die mit Namen genannt wird. Der Abraham und die Sarah, die haben sie nie beim Namen gerufen. Bei denen hat sie nur Magd geheißen, so wie es der biblische Text hergibt. Die Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die Gott nach ihrem Ergehen fragt. Das war dem Abraham und der Sarah egal. Die haben sie benutzt, wie sie es eben tun wollten. Das hat ihr Herz berührt. Da ruft mich einer beim Namen und will wissen, wie es mir geht. Und ich bin so froh, dass das auch bei uns so ist, gell? Gott ruft uns beim Namen und will wissen, wie es uns geht. Und interessant, dann bekommt diese Hagar einen großen Auftrag, geh zu deiner Herrin zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich kann mir vorstellen, dass da die Kinnlade runtergefallen ist, oder? Also toll, Gott kennt mich, Gott fragt nach mir, aber jetzt wieder zurückgehen in die alte Maloche, das doch nicht. Aber es war die einzige Möglichkeit, dass ihr Sohn als der legitime Erbe des Abrahams angenommen werden kann. Die einzige Möglichkeit, dass er auch unter diese Verheißung des Segens kommt. Und die gibt der Engel der Hagar, ich werde dir so viel Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und als Begründung wird gesagt, denn der Herr hat deine Not gehört. Der Herr hat deine Not gehört. Und das gefällt mir so an diesem Bibeltext. Dann sagt Gott, und deswegen nenn den Sohn, den du kriegst, Ismael. Weil Ismael, das heißt, Gott hört. Versteht ihr? Immer wenn sie ihren Sohn ruft, dass sie sich dran erinnert. Gott hört. Ismael, Gott hört. Staunend stellt die Hagar dann fest, Elroi. Eigentlich sind das nur zwei Worte, unsere Jahreslosung. Nur zwei Worte im Hebräischen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also man kann es übersetzen, du bist ein Gott, der auf mich sieht, der nach mir sieht. Du bist ein Gott, der auf mich schaut, der nach mir schaut, der hinter mir her schaut, dem ich wichtig bin. Und das Große ist doch, Wenn Gott nach uns sieht, dann haben wir nie das Nachsehen. Weil Gott ist der, der den großen Überblick hat, den Durchblick, den Weitblick. Das, was uns so oft fehlt, das hat er. Die Geschichte muss sich rumgesprochen haben, denn der Brunnen, wo sich das abgespielt hat, der ist seitdem mit dem Namen Kadesh oder den, zwischen Kadesh und Beret, dieser Brunnen ist genannt worden, der Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Das ist die große Aussage. Gott sieht uns. Gott sieht nach uns. In den guten Zeiten unseres Lebens, aber auch in den dunklen Zeiten. Das ist Psalm 23. Auch wenn es durchs dunkle Tal geht, sogar wenn es durch das Tal der Todesschatten geht, bist du doch bei mir. Du siehst mich. Diese Gottesbegegnung gibt Kraft und Zuversicht und Hoffnung, neue Hoffnung. Und ich wünsche mir das so, dass das dieses Jahr wirklich auch mit uns geht, mit all dem, was in diesem Jahr kommt, dass uns das beibehalten bleibt, dass wir wissen und Gott sieht. Gott übersieht nichts. Gott sieht. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir haben es gar nicht in der Bibel beschrieben, wie das jetzt war, als die Hagar zurückkam. Auf jeden Fall, sie bekommt ihren Ismael. Und sie ist glücklich bis dort hinaus. Das Besondere dann aber ist, dass später, 14 Jahre später, die Sarah auch noch ein Kind gebärt. Unvorstellbar. Warte, wie alt war der Opa als...
75.
Also der Opa von der Waltraud war 75, als sein jüngster, der 14. Sohn geboren ist. Das war der Schwiegervater.
Nee, mein Opa jetzt war 75, als mein Vater geboren ist. Mein Vater war Kind Nummer 14 und 4 Jahre später kam Kind Nummer 15, da war er also 79. Mein Opa.
Also,
das ist so eine gleiche Frau, muss man dazu sagen.
Das war auch schon gewaltig. Das war auch schon gewaltig und ich war so froh, dass die nicht früher aufgehört haben, sonst hätte meine Frau nachher gar nicht kriegen können. Aber bei dem Abraham war es halt doch nochmal eins drauf. 90-jährige Frau, 100-jähriger Abraham. Also da ist nichts mehr zu wollen. Aber es war das Kind der Verheißung. Und wahrscheinlich ist das dieser Isaac für die zwei auch immer wieder so dieser Drandenker gewesen. Du, Gott kommt mit seiner Geschichte zum Ziel. Eben, was wir vorher gesungen haben, ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Ja, das war die Lektion, die auch zu lernen hatten, wie wir auch. Eigentlich hätte man jetzt sagen können, also jetzt könnte man die Geschichte auch beenden, oder? Märchen wird da aufhören und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Alles im Glück und alles schön. Aber das war es nicht. Leider war es nicht. Beim Entwöhnungsfest, da gibt die Bibel verschiedene Zahlen an, wo sich das abgespielt hat. Also es kann gewesen sein nach einem Jahr, aber auch wenn Kind schon eigenständig seinen Weg gehen kann, nach dem Entwöhnungsfest auf jeden Fall, das war ein Freudenfest in der Familie, im Normalfall hat es wieder Clinch gegeben. Die Sarah hat gesehen, wie der Ismael mit ihrem Isaak gespielt hat. Und dann kam die Galle wieder hoch. Und sie hat dem Abraham gesagt, die muss weg. Und am nächsten Morgen hat der Abraham die Hagar losgeschickt, hat ihr noch einen Wasserschlauch mitgegeben, was Brot mitgegeben und sie ist losgezogen. Was soll sie auch tun? Und dann kam die Tragik, sie hat sich in der Wüste von Beersheba verlaufen, das Wasser geht aus und das wird so dramatisch beschrieben in der Bibel. Und sie sagt, sie legt ihren Sohn, 14 etwa, unter einen Strauch und geht einen Pfeilschuss weit weg. So wird es in der Bibel beschrieben. weil sie sagt, ich kann nicht zugucken, wie dieses Kind stirbt. Da ist sie ganz am Ende. Aber, und das ist das Große, Gott hört. Gott hört auf den Jungen. Der Engel ruft Hagar zu, was ist mit dir, Hagar? Interessant, er spricht sie wieder mit Namen an. So eine Erinnerung, so ist Gott. Er spricht mit Namen an, hab keine Angst. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt. Steh auf und nimm ihn bei der Hand. Ich finde das so schön, oder? Da hat der Kerl den Namen Gott hört. Und jetzt wird es nochmal deutlich gemacht. Ja, Gott hört auf den Notschrei der Verzweiflung. Gott hört. Du kannst getrost sein, auch in der Wüste. Gott hört auf alles. Mir gefällt die Fortsetzung, da heißt dann öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ist jetzt gar nicht so klar, ob der vorher schon da war und sie ihn bloß nicht gesehen hat. Das gibt's ja auch, gell, dass wir manchmal so verrannt sind in was, dass wir das Gute gar nicht mehr wahrnehmen können. Oder ob Gott das einfach so schnell mal dahin geschaffen hat. Steht nicht in der Bibel da. Auf jeden Fall, Gott ist der Augenöffner für seine Möglichkeiten. Und ich wünsche uns so, dass das auch bei uns immer wieder geschieht, gell? Dass Gott uns die Augen öffnet für seine Möglichkeiten, für seine Güte und für seine Treue. Ich bin wirklich froh, dass diese Geschichte in der Bibel berichtet ist. So ehrlich berichtet wird. Ja, das ist keine Heldengeschichte, wo man so geschönt hat und ein bisschen Goldglanz drüber gemacht hat, sondern das ist so eine knochenehrliche Geschichte. Vom Versagen und vom Zweifeln, vom Scheitern, von Neuanfängen, von Glauben und von dem Mischmasch, der ja oft auch unser Leben ausmacht. Aber was bleibt? Was bleibt auch in den Irrungen und Wirrungen unseres Lebens? Gott ist ein Gott, der uns sieht, und Gott ist ein Gott, der uns hört. Und das wünsche ich euch, dass das mit euch geht, auch in die nächste Zeit hinein. Gott ist ein Gott, der uns sieht, und Gott ist ein Gott, der uns hört. Und jetzt würde ich euch gerne einfach so eine kleine Hausaufgabe noch mitgeben. Ich finde das so toll, dass dieser Gott, der sieht, der hört, so großartig beschrieben ist in der Bibel. Und das sind drei Bilder, die mich persönlich wirklich, wirklich, wirklich ansprechen. Wenn es heißt, Gott ist der Gott, der die Tränen zählt. Der David hat es gesagt. Deswegen spricht es mich besonders an. Man sagt ja, Männer weinen nicht, oder wenn, dann weinen Männer heimlich. Ja, Tränen passen scheinbar nicht zu Männern. Aber der David, der hat es festgestellt, in tiefster Situation, wo ihm eben auch als Mann die Tränen gekommen sind, als der große Held, der den Goliath besiegt hat, wo es trotzdem zum Heulen war. Gott nimmt das wahr. Gott führt Buch, auch über das Elend, gerade darüber. Und dann das andere, Gott ist der Haarezähler. Ja, das gefällt mir so. Seit mir die Haare immer mehr ausgehen, gut, da hat Gott nicht mehr so viel zu tun dann bei meinen Haaren, aber deswegen finde ich es so faszinierend. Gott zählt die Haare. Weil, was mir wichtig ist, Gott ist ja nicht nur an den Haaren interessiert, sondern an dem Kerl, der drunter ist, unter den Haaren. Es zeigt was von seiner Fürsorge, von seiner Freundlichkeit. Und der dritte Aspekt, Gott ist der Sternenzähler. Das ist für mich so was Gewaltiges. Gerade im Zusammenhang mit dem Abraham. Gott hat ja ihm zu ihm mal gesagt, geh aus dem Zelt raus und guck dir den Sternenhimmel an. Und fang mal an zu zählen, ob du es schaffst. Ich stelle mir das immer vor, wie der dann gezählt hat. Man geht davon aus, in bester Sicht soll man bis zu 6000 Sterne zählen können. Aber versucht mal, 6000 Sterne zu zählen. Da weißt du nicht, habe ich jetzt den schon oder habe ich noch nicht gezählt und so, fange ich nochmal von vorne an. Und das ist ja nur das, was wir jetzt so wahrnehmen. Allein unsere Milchstraße hat 100 bis 300 Milliarden Sterne. Und die Astronomen gehen jetzt davon aus, dass es 70 Trilliarden Sterne gibt. So viele sind jetzt wahrgenommen worden. 70 Trilliarden, also es ist nur 7 und 22 Nullen dahinter. Ehrlich, das ist nicht mehr meine Rechnung. So weit reicht es bei mir nicht. Aber ich bin fasziniert davon. Von Gott heißt, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Und da machen wir dann jetzt auch gleich Schluss. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Das Schöne ist, dass es von diesem Gott, der so groß ist, dass es von ihm heißt, dass er die zerbrochenen Herzen sieht und dass er sich der zerbrochenen Herzen annimmt. Im alten Abendlied, das kennt ihr sicher alle auch noch, heißt, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem weiten Himmelszelt? Toll, also ich bin begeistert von diesem Lied. Also weißt du und immer wieder neu und Gott weiß es. Und das Schöne daran ist, dass es dann nicht nur heißt, dass Gott die alle Sterne zählt und dass er weiß, wie viele Mücklein sind und all diese Sachen, die da beschrieben sind, sondern das Schöne ist ganz am Schluss, dass es dann heißt, kennt auch dich und hat dich lieb. Darauf kommt es an. Kennt auch dich und hat dich lieb. Der Gott, der die Tränen zählt, der die Haare zählt, der die Sterne zählt, der Gott, der die Verheißung gibt, die wir kaum mehr glauben können und sie dann doch erfüllt, wie damals bei dem Abraham. Der Gott, der dich sieht, ist der Gott, der dich hört. Kennt auch dich und hat dich lieb. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, wir loben dich und preisen dich, dass wir dein Wort haben. Und wir danken dir sehr dafür, dass dein Wort uns den Blick öffnet für deine Wirklichkeit. Und das haben wir so nötig, dass wir es wahrnehmen, wie du bist und wer du bist. Und dass deine Güte über unserem Leben liegt. Danke, dass du dich für uns interessierst. Dass dir es wichtig ist, dass unser Leben bei dir gut aufgehoben ist. Und dass wir durch dich Zukunft und Hoffnung haben. Danke, dass du mit Leuten wie der Sarah und dem Abraham den Weg gegangen bist. Und danke, dass du es auch mit uns gehst. Als ein Gott, der uns sieht und als ein Gott, der auf uns hört. Amen.